Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Herzlich willkommen bei Fellner Live. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und heute natürlich starten wir gemeinsam in diesen spannenden Abend mit unserem Chefredakteur und CEO Niki Fellner. Schön, dass du da bist. Ja, Niki, ich habe schon angekündigt, ein spannender Abend steht uns einmal mehr bevor. Was sind denn heute die Gäste bei Fellner Live?
Also Norbert Totschnig, der Landwirtschaftsminister und Klimaminister, ist heute zu Gast. Da geht es natürlich auch um die aktuelle Hitzewelle und welche Maßnahmen da jetzt getroffen werden. Dann haben wir einen ganz, ganz spannenden Fall. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen. Eine Frau hat wegen einem Burkini-Verbot in einem Hotelpool geklagt, hat diese Klage gewonnen. Auch sie ist heute bei Fellner Live zu Gast und wird diesen Fall schildern. Und dann gibt es unseren neuen Fall der Woche, wo die bekannten Anwälte Astrid Wagner und der Strafverteidiger Dohr über die wichtigsten und größten Crime-Fälle der Woche sprechen. Sollte man sich auch unbedingt anschauen. Und zu guter Letzt haben wir dann noch unser Duell am Freitag mit Richard Schmidt und Hans Arsenovic.
Also zu Primetime spannende Gäste und vor allem auch eine große Premiere. Also dranbleiben zahlt sich aus. Wir schalten aber jetzt zuerst mal in unseren Insider.
Jetzt auf OE24TV. Fellner live, der Insider. Die spannendsten Stories, die brisantesten Insider-Infos und die härtesten Analysen aus Politik, Wirtschaft und der Welt mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner.
Und wir starten den heutigen Insider schon mal gleich mit einer harten Analyse, muss man sagen. Denn die Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft, die ganz neuen Umfragewerte sind seit gestern präsentiert worden hier bei uns auf OE24TV. Und man muss sagen, die stellen auch einmal mehr der österreichischen Bundesregierung kein gutes Zeugnis aus, oder?
Alles andere ist gut, muss man sagen. Die drei Ampelparteien sind mittlerweile meilenweit entfernt von einer Mehrheit. Wir können uns das auch noch einmal ansehen. Die FPÖ mit 37%. Uneinholbar auf Platz 1, muss man sagen. Die ÖVP bei ihren 19% auf schwachem Niveau zumindest stabil. Und das wirkliche Drama dieser Woche, das ist die SPÖ, die noch einmal 2 Prozentpunkte verliert, noch auf 16% kommt und damit den schlechtesten Wert ihrer Geschichte erreicht. Die war überhaupt noch niemals so schlecht. Die Neos sind bei 8. Das heißt, alle drei Parteien zusammen mittlerweile weit unter einer nötigen Mehrheit, die sie bräuchte im Nationalrat. Und wie gesagt, die SPÖ mit 16% auf einem Wert, den es so in dieser Form überhaupt noch nie gegeben hat. Andreas Babler hat ja die Partei übernommen von Pamela Rendi-Wagner. Da lag sie bei hohen 20, fast 30%. Da war die SPÖ in den Umfragen noch auf Platz 1. Und jetzt hat er sie, muss man sagen, in seiner Zeit als SPÖ-Chef und jetzt in der Regierungszeit fast halbiert. Zum Vergleich hat man vorher angesehen, Werner Faymann, den ja Andreas Babler massiv kritisiert hat. Da gab es ja diese Parteitagsrede 2012. Das, glaube ich, lag damals bei einem Wahlergebnis von 30%, also dem Doppelten von dem, wo die Babler-SPÖ jetzt liegt. Also das kann man jetzt auch nicht mehr schönreden, muss man sagen. Dieses Ergebnis, das ist desaströs, wenn man sich die einzelnen Zielgruppen anschaut, eine schlechter als die andere, muss man sagen, in einem Großteil der Bundesländer ist die SPÖ nicht einmal mehr vorhanden, liegt einstellig dort, ja, also da ist gerade noch Wien als letzte Bastion und das muss man sagen, aufgrund seiner Größe nicht wirklich relevante Burgenland. Also für die SPÖ sind diese Werte wirklich dramatisch und es stellt sich jetzt natürlich schon immer mehr die Frage, wie lange will sich die SPÖ das noch anschauen. Wir haben nächstes Jahr 3 Landtagswahlen. Bei allen dreien droht der SPÖ ein Debakel in Kärnten. Wird sie laut Einschätzungen und Umfragen wohl sogar den Landeshauptmann verlieren? Da stellt ja die SPÖ aktuell den Landeshauptmann jetzt mit Daniel Fellner. Da gehen fast alle mittlerweile davon aus, dass die FPÖ Kärnten drehen wird. In Tirol wird die SPÖ marginalisiert werden, auch nach dem Ausschluss von Georg Dornauer. Wenn Georg Dornauer antritt, dann wird das überhaupt der Super-GAU für die SPÖ. Da wird sie in die Einstelligkeit abrutschen. Und bei einem Antritt von Dornauer ist die Frage, ob sie überhaupt noch in den Landtag einzieht. Und in Oberösterreich ist die SPÖ auch nicht mehr wirklich vorhanden. Und das in einem einstigen, muss man sagen, Industrieherzland auch der SPÖ, wo ein Bruno Kreisky immer gesagt hat, wer Oberösterreich gewinnt, gewinnt auch die Nationalratswahl, wo sie bei der nächsten Landtagswahl nicht einmal mehr eine Rolle spielen wird und in diesem Zweikampf zwischen ÖVP und FPÖ um Platz 1 wohl völlig zerrieben wird. Ich gehe davon aus, dass da einige SPÖ-Wähler wohl dann zur ÖVP und zu Thomas Stelzer vielleicht auch noch abwandern werden. Also für die SPÖ kommt da jetzt ein Desasterjahr. Sie hat gerade eine Grazwahl hinter sich, wo sie von einem ohnehin schon katastrophalen letzten Ergebnis noch einmal verloren hat, wo sie auch nur noch ganz knapp über der Gemeinderatsgrenze mittlerweile ist, wo der ganze Vorstand darauf in der Grazer SPÖ zurücktreten musste. Also ich wundere mich ehrlicherweise, dass sich, viele gibt es ja nicht mehr in der SPÖ, aber die verbliebenen Granden, die es noch gibt, dass sich die das gefallen lassen und dass die da auch sehenden Auges mit Andreas Babler in den Abgrund marschieren. Jetzt kann man sagen, ja, 16%, schlimmer geht es eigentlich nicht mehr. Das hat man bei 18% allerdings auch schon gesagt und ich glaube, bei der SPÖ ist wirklich mittlerweile die Frage, wird sie früher oder später von den Grünen überholt? Der Abstand ist nicht mehr sehr groß, muss man sagen. Die Grünen sind in einer Aufwärtsbewegung derzeit, greifen das eine oder andere auch klassische SPÖ-Thema mittlerweile auf und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da im Laufe des heurigen Jahres zumindest ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden erleben werden. In der Kanzlerfrage sehen wir das ja schon zwischen Leonore Gewessler und Andreas Babler. Und früher oder später wirken sich diese Persönlichkeitswerte auch auf die Parteiwerte aus. Also der SPÖ droht nicht nur ein horribler Sommer, ein katastrophales Jahr und nächstes Jahr dann überhaupt der Super-GAU. Und da ist jetzt eigentlich die einzige Frage, wer traut sich in der SPÖ die Reißleine zu ziehen und da jetzt Andreas Babler mal die Rute ins Fenster zu legen.
Absolut. Ich muss sagen, ehrlicherweise gehe ich auch mit ein bisschen Verwunderung daran, weil wenn man sich zurückerinnert an den Wahlkampf damals für die Nationalratswahl 2024 und bevor es der Zweikampf gewesen ist zwischen Doskozil und Babler, da hat man durchaus eine Aufbruchsstimmung gespürt in der SPÖ und man hatte doch das Gefühl, dass es jetzt wohl nach oben gehen würde. Mit Andreas Babler allerdings hat man da vielleicht dann doch den Fehlgriff gewagt oder gestartet oder glaubst du, liegt es doch eher vermehrt jetzt an der Regierungszusammenarbeit? Die SPÖ zu wenig ihre eigenen Themen bringen kann.
Naja, aber das liegt natürlich immer an den handelnden Personen, in dem Fall am Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler, der es nicht schafft, in der Regierung irgendeine SPÖ-Handschrift durchzusetzen. Muss man sagen, die SPÖ wird überfahren in dieser Bundesregierung, muss eine Einsparung nach der anderen umsetzen. Die SPÖ hat sich zur Hardcore-Sparpartei entwickelt, was natürlich komplett ihrer Kernklientel zuwiderläuft. Spart ein bei Arbeitslosen, spart ein bei Teilzeitbeschäftigten, also vor allem bei Frauen und Müttern, spart ein bei den Universitäten, bei der Bildung. Also überall dort, wo man eigentlich bei den Pensionisten, also überall dort, wo man früher gesagt hat, das ist SPÖ-Klientel, überall dort wird der Sparstift angesetzt und die SPÖ ist in den Augen vieler natürlich der Hauptschuldige, klar, weil sie einfach den Finanzminister stellt auf der einen Seite, andererseits, weil es sehr stark ihre Ressorts betrifft, die sie selber verantwortet und drittens, weil sie einfach katastrophal kommuniziert, auch überhaupt keine eigenen Akzente setzen kann in dieser Bundesregierung, permanent umfällt, muss man sagen, von der ÖVP und den Neos da über den Tisch gezogen wird. Und der Unmut in der Partei und auch in den Landesparteien ist natürlich dementsprechend groß. Das merken die ja auch, was da abgeht. Aber Andreas Babler hat sich mittlerweile so einzementiert mit seinem engsten Kreis, behauptet ja auch, dass diese ganzen Umfragen, es gibt ja nicht nur diese eine, muss man sagen, das sagen ja alle Umfrageinstitute unisono, dass die alle so nicht stimmen. Und quasi er hört ja ganz andere Dinge, wenn er mit den Leuten redet, muss man dazu sagen, er geht halt nur auch anscheinend von seinem engsten Kreis bewusst geleitet zu Veranstaltungen, wo eingeladene oder vorgecastete Menschen hin dürfen, die ihm dann sagen, wie toll die Arbeit nicht ist in der Regierung. Es wundert mich, dass er es nicht wahrnimmt, was da draußen für eine Stimmung ist. kann ich ehrlicherweise nicht nachvollziehen, wie man das nicht wahrnehmen kann, aber anscheinend wird er so einkaserniert und so abgeschottet, dass man versucht, das von ihm wegzuhalten. Früher oder später wird aber auch er einsehen müssen, dass du mit 16% als SPÖ-Chef einfach untragbar bist. Und ich glaube, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Er hat entweder selber das Einsehen und geht den mutigen Schritt und sagt, ich kann es nicht, ich übergebe an jemand anderen. Oder er wird abgesetzt, was wohl früher oder später passieren wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hans-Peter Doskozil, ein Michael Ludwig und insbesondere ein Daniel Fellner, der in Kärnten wirklich um sein Leiberl kämpft, um den Landeshauptmann, dass die sich das auf Dauer weiter anschauen und gefallen lassen.
Aber selbst wenn jetzt Andreas Babler selbst den Hut ziehen würde oder er abgesetzt werden würde, gäbe es denn überhaupt einen Nachfolgekandidaten? Man muss ja sagen, in den letzten Jahren, wenn man das beobachtet hat, da war ja die Nachfolge eher spärlich.
Das ist sein einziges Atu, das er hat, dass es keinen klaren Nachfolger gibt. Du sagst das völlig richtig. Christian Kern hat sich selber mit diesem Hin und Her Anfang des Jahres rausgenommen. Mhm. Wenn der angetreten wäre beim Parteitag, wäre er nächster SPÖ-Chef geworden, hat sich dann aber nicht getraut. Und das hat natürlich ganz viele Kritiker von ihm bestärkt, die sagen, auf den ist einfach kein Verlass. Das andere ist Sven Hergovich, der niederösterreichische SPÖ-Chef, der sich da im Hintergrund immer mehr als Gegenspieler, als junger Gegenspieler zu Andreas Babler positioniert, der durchaus Unterstützung hat, auch aus der sogenannten Liesinger Partie, also der ehemaligen sozusagen Entourage rund um Werner Faymann, die ihn unterstützt. Natürlich die niederösterreichische SPÖ, die großteils hinter ihm steht und teilweise dieser pragmatische Flügel mit Doskozil, mit Lercher etc. Also Hergovich ist einer, der theoretisch zur Verfügung stellen würde. Peter Hanke wäre die logische Lösung, wenn man sagt, man bleibt in der Regierung, der macht einen verhältnismäßig guten Job, den wird auch über die Parteigrenzen hinweg attestiert, dass er gut auftritt, der kann im Fernsehen auftreten, ist eloquent und wie gesagt, wäre natürlich auch ein Wiener, hätte das Backing der Wiener Landespartei. Und eine ganz spannende Lösung, die ich jetzt unlängst gehört habe, die jetzt aufkommt, ist Gerhard Zeiler, der ehemalige ORF und dann Warner Brothers Chef, der ja nach der Übernahme dort von Discovery Warner Brothers verlassen hat, dort eine sehr, sehr hohe Abfindung im dreistelligen Millionenbetrag bekommen hat, also sprich, der muss eigentlich nicht mehr arbeiten, der aber anscheinend, hört man, durchaus ein gewisses Interesse hätte und da dürften auch Gespräche vom einen oder anderen laufen, wo man versucht, ihn vielleicht zu überzeugen. Das wäre natürlich eine sehr, sehr spannende Lösung. Kann man als Gegenargument sagen, Gerhard Zeiler ist, glaube ich, 70 mittlerweile. Er ist nicht die jüngste Lösung. Andererseits, er wirkt topfit bei seinen Auftritten, ist zuletzt auch mehrfach im Rahmen von Veranstaltungen aufgetreten, hat dort Reden gehalten und viele, die dazugehört haben, haben gesagt, der spricht wie ein Kanzler. Also da gibt es Kräfte in der SPÖ, die Gerhard Zeiler da jetzt forcieren wollen. Wäre eine interessante Lösung für die SPÖ. Ich glaube, feststeht, dass Andreas Babler ein Ablaufdatum hat. Die Frage ist nur, was ist dieses Ablaufdatum?
Die Frage ist nur, wann. Und vor allem, wann dann auch Veränderung oder zumindest eine Umgestaltung kommt. Die ist ja aktuell schon bei der ÖVP, muss man sagen, im Gange. Da kann man sich aktuell auch nicht unbedingt mit guten Umfragewerten rühmen. Aber zumindest hat man jetzt aktuell eine Maßnahme gesetzt, denn der Generalsekretär Nico Marchetti ist zurückgetreten. Und anstelle seiner kommt jetzt Markus Gstöttner. Vielleicht fangen wir zuerst an mit Nico Marchetti. Warum hat er denn diesen Schlussstrich jetzt gezogen?
Gut, also ich glaube, da muss man mal sagen, er ist nicht zurückgetreten eigentlich, er ist zurückgetreten worden, muss man eigentlich sagen. Der Druck war einfach massiv in den letzten Wochen und Marchetti hat jetzt halt die gesichtswahrende Lösung gewählt, dass er den Rücktritt verkündet hat. Früher oder später wäre er sonst abgesetzt worden, muss man dazu sagen. Es gab eine massive Unzufriedenheit der Länder an Nico Marchetti, die einfach gesagt haben, die ÖVP ist nicht kampagnenfähig, die Stimmung ist ein Wahnsinn, er kommuniziert schlecht. Das i-Tüpfelchen war sicher die ganze ORF-Wahl. Er ist ja auch Mediensprecher der ÖVP, die ihm vorgehalten wurde, wie stümperhaft das abgelaufen ist. Das Ganze ist gegipfelt in einem Interview in der Presse, wo er dann eine Empfehlung ausgegeben hat, dass Clemens Pick sich als sein Favorit quasi bewerben soll für die ORF-Führung, was nicht nur dem Clemens Pick einen Bärendienst erwiesen hat, sondern auch der ÖVP. Und seitdem war klar, Nico Marchetti ist angezählt und wird abgelöst werden. Er hat diesen Schritt jetzt, wie gesagt, selber gewählt. Auch das Lager rund um Sebastian Kurz soll massiv an seiner Ablöse gearbeitet haben. Also ich glaube, aus allen Ecken und Enden, wurscht, ob man nach Oberösterreich, Niederösterreich etc. geschaut hat, gab es einfach diese Unzufriedenheit. Und Nico Machetti ist jetzt weg. Man muss auch sagen, er war als Generalsekretär nie wirklich in dieser Rolle so, dass man das Gefühl hatte, der lebt aus diesem Generalsekretär. Es ist auch da immer irgendwie, glaube ich, ein bisschen komisch rübergekommen. Hat auch selber gesagt, die Rolle des Behänders liegt ihm nicht. Also insofern wahrscheinlich auch der logische Schritt. Wer ist der Neue? Du hast ihn angesprochen, Markus Gstöttner. Markus Gstöttner war zuletzt zuständig im Kabinett von Bundeskanzler Christian Stocker für die Reformpartnerschaft und hat sich dort auch in die Auslage gespielt, höre ich bei Christian Stocker, der sehr begeistert gewesen sein dürfte, wie er mit den Ländern verhandelt hat und da auch Kompromisse und Lösungen erarbeitet hat. Er ist an sich kein Unbekannter, er war davor schon in Kanzlerkabinetten, begonnen hat er seine Karriere als stellvertretender Kabinettschef, damals von Sebastian Kurz. Er ist dann allerdings geblieben, als Karl Nehammer Kanzler wurde, also er hat sich ein bisschen dann abgekoppelt von Sebastian Kurz, war dann unter Nehammer Kabinettschef, hat sich dann in die Privatwirtschaft zurückgezogen und wurde jetzt eben von Christian Stocker zurückgeholt. Es wird spannend, wie er diese Rolle als Generalsekretär anlegt. Er ist vom Typ her jetzt auch sicher nicht der, der da untergriffige Wuchteln rausholt. Eher einer, der sachlich diskutiert, so habe ich ihn zumindest bisher kennengelernt. Aber man kann ja auch durchaus hart in der Sache argumentieren. Also es ist sicher eine spannende Lösung. Die Frage ist, warum ist das genau jetzt passiert? Da mutmaßen die einen oder anderen natürlich schon, hat es vielleicht mit irgendwelchen Plänen zu tun, dass die ÖVP sich auf eine Wahl vorbereitet. Ich glaube nicht unmittelbar, aber, und da sind wir wieder dort, wo wir vorher waren, wir haben nächstes Jahr 3 Landtagswahlen und die werden nicht nur für die SPÖ sehr unangenehm, die werden auch für die ÖVP sehr unangenehm. Kärnten kann der ÖVP ziemlich wurscht sein, da hat sie wenig zu verlieren. Das war nie ihr Kernland, hat bei der letzten Kärntenwahl überraschend sogar gut abgeschnitten für ihre Verhältnisse. Ob das diesmal wieder etwas schlechter wird, sei dahingestellt. Aber ist für die ÖVP, muss man sagen, wurscht. Wichtig sind die Länder Tirol und Oberösterreich. In Tirol wird die ÖVP den Landeshauptmann verteidigen. Aber die Frage ist, geht sich danach noch die jetzige Koalition mit der SPÖ aus? Aus den vorher genannten Gründen, glaube ich, wird das schwierig. Das heißt, auch dort steuert Tirol wohl auf eine schwarz-blaue Koalition nach dieser Wahl hin. Und der eigentliche Battleground wird natürlich dann Oberösterreich, muss man sagen, mit einem Zweikampf laut allen Umfragen zwischen ÖVP und FPÖ. Da gibt es durchaus Meinungsforscher, die der Meinung sind, da kann die ÖVP am Ende die Nase knapp vorne haben, weil eben SPÖ-Wähler zur ÖVP wechseln könnten und weil der eine oder andere dann vielleicht doch sagt, als Landeshauptmann ist mir einfach ein Thomas Stelzer dann doch noch lieber als ein Heim Buchner. Aber alles ist möglich, wie gesagt, hängt natürlich viel mit dem Gegenwind vom Bund zusammen. Das weiß auch die oberösterreichische ÖVP natürlich. Dementsprechend gibt es auch dort oder gab es dort auch große Widerstand gegen Nico Machetti und den Kurs der Bundes-ÖVP. Und wenn natürlich Oberösterreich wirklich fallen sollte, also wenn Oberösterreich blau wird, dann bebt, muss man sagen, die ÖVP. Dann bebt insbesondere nicht die oberösterreichische ÖVP, sondern die niederösterreichische ÖVP. Mhm. Die wählt danach und bei der schrillen dann alle Alarmglocken. Und dann, glaube ich, wird es sich nur noch um Tage handeln, bis die ÖVP wahrscheinlich diese Regierung sprengt und in eine Wahl gehen würde. Ob dem auch so ist, wenn die ÖVP knapp vorne ist, durchaus auch möglich. Auch dann kann es eine hohe Nervosität geben. So oder so muss sich die ÖVP natürlich auf dieses Szenario vorbereiten. Und das dürfte auch einer der Gründe sein, warum man Markus Gstöttner geholt hat, weil man ihm auch was das, Stichwort Kampagnenfähigkeit und Wahlkampf, einfach mehr zutraut als einem Nico Machetti.
Ist dann aber halt die Frage, wenn man sozusagen in letzter Konsequenz versucht, sich zu retten und dann die Koalition sprengt, in Neuwahlen geht, ob das dann tatsächlich überhaupt der richtige Schritt wäre für die ÖVP. Weil wenn man sich wirklich jetzt die Umfrage ansieht, unsere aktuelle Sonntagshochrechnung,
ich glaube, da kann man viel für die eine oder für die andere Sache argumentieren. Das Argument ist natürlich, alles ist besser als diese Regierung und diese Regierungsperformance, das teilweise aus den Ländern kommt. Da gibt es dann das Argument der einen, die sagen, gehen wir dann in eine Koalition mit der FPÖ, dann kann kann die FPÖ zumindest nicht mehr so tun, als wäre sie die Oppositionskraft und irgendwelche populistischen Forderungen aufstellen, die dann eh nicht kommen. Das ist das eine Argument. Man legt sich quasi mit dem Feind unter Anführungszeichen ins gleiche Bett und würde dadurch in den Ländern profitieren. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, mit wem würde die ÖVP dann in eine Wahl gehen? Es wird wahrscheinlich nicht Christian Stocker sein, wenngleich er ja gesagt hat, er will eigentlich der nächste Spitzenkandidat der ÖVP sein, aber das wäre dann wohl jemand anderer. Klammer auf, wer das ist, glaube ich, derzeit völlig offen. Mhm. Da drängt sich derzeit niemand auf. Immer wieder wird natürlich Sebastian Kurz genannt, aber Sebastian Kurz würde, glaube ich, nicht in so eine Wahl gehen, wenn er das Gefühl hätte, er könnte nicht Erster werden. Also der würde nur in so eine Wahl gehen, wenn er der Meinung ist, das wäre ein Match auf Augenhöhe mit Herbert Kickl. Und dann gibt es natürlich diverse, von einem Wolfgang Hartmannsdorfer angefangen, bis hin zu einem Alexander Pröll, um jetzt sozusagen die Jungen in dieser Regierung, oder eine Claudia Bauer zu nennen, die da theoretisch auch als Kandidaten dann auftauchen könnten, oder es kommt jemand aus einem Bundesland. Ich glaube, das ist auch jetzt noch zu früh, darüber zu sprechen. Aber was, glaube ich, schon stimmt, ist, dass die ÖVP sich im Hintergrund durchaus Gedanken macht, wenn es zu einem Wahlkampf kommt, wie stellen wir uns da auf?
Ja, es bleibt also einmal mehr spannend bei uns in der österreichischen Innenpolitik. An dieser Stelle sage ich vielen herzlichen Dank, Niki Fellner, für diesen spannenden Insider. Und Ihnen wünschen wir natürlich informative Unterhaltung bei Fellner Live.